Zwei Flaschen Wein.
Dein Podcast.
Wenn möglich, bitte nachschenken.
De Bottles of Vino.
Zwei Flaschen Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Mein heutiger Gast vereint all diese Eigenschaften so ein bisschen, denn er ist bereits seit über 20 Jahren mitverantwortlich für das Printmedium schlechthin, wenn es um Veranstaltungen und Kultur in all ihren Formen in Nürnberg und Umgebung geht. Ich freue mich unheimlich, dass es geklappt hat, denn heute bei mir zu Gast ist Chefredakteur und Gründer des Kurt-Magazins Reinhard Lamprecht. Grüß dich.
Hi Matze.
Hi.
Ich würde mich freuen, wenn du mich Lampe nennst.
Ich werde dich im folgenden Lampe nennen. Ich dachte mir, vielleicht will jemand googeln. So. Aber wahrscheinlich auch da. Also eher Lampe, alles klar.
Google nach Lampe.
Ich google. Bin ich gespannt. Wie geht's dir?
Blendend. Ich bin hier bei dir und ich freue mich wirklich auf den Termin. Auf den habe ich mich sehr lange gefreut.
Ja, ich mich auch. Ich hatte jetzt auch so ein bisschen Pause, aber dann eben auch mit einem Knall wieder zurück.
Mhm. Sind wir legal zurück? Also darf man das, was wir hier machen?
Wir sind legal zurück, ja. Man darf sich jetzt halt irgendwie aus deiner Sicht ja beruflich jetzt treffen. Nee, Quatsch, ich glaube, man darf ja in einen Hausstand darf man besuchen. So, also was heißt glaube ich? Es ist so. Man darf einen Hausstand, einen Besuch tätigen und außerdem halten wir ja auch so ein bisschen Mindestabstand ein. So.
Vollkommen ausreichend.
Vollkommen ausreichend. Ich gebe einen kurzen Einblick in die Folge, was heute passiert, weshalb du zu Gast bist, über was wir heute quatschen wollen. Ich habe dich Ende März, glaube ich, kontaktiert, so einfach nur mal mit der ganz frechen Frage, ob du mit deinem Magazin und ich mit meinem Podcast irgendwie so eine Art Medienkooperation vielleicht irgendwie, egal in welcher Form und Art und Weise, zusammenarbeiten wollen. Wir haben dann, glaube ich, über eine Stunde telefoniert, so wo wir auch schon gemerkt haben, so okay, wir sind hier und da auf jeden Fall ähnlicher Meinung. Und jetzt sitzen wir hier, nehmen hoffentlich so eine ähnlich informative Stunde Podcast auf und gucken mal, wo das mit uns beiden auf jeden Fall noch hinführt.
Ja, dann mach mal.
Ja, dann mach mal. Du gibst mir die Zügel in die Hand. Wir konnten, glaube ich, zu der Zeit auch noch nicht so wirklich abschätzen. Klar war Corona schon sehr präsent. Wir konnten aber noch nicht abschätzen, wie sehr Einfluss es irgendwie auf unsere Arbeit, vor allem auch deine Arbeit, irgendwie mit dem Printmedium, was ja eigentlich normalerweise bei euch vorzugsweise als Druck passiert ist, was das für einen krassen Einfluss haben wird, auch auf eure redaktionelle Arbeit vermutlich. Genau darüber werden wir reden, natürlich auch über die Entstehung von Kurt, welche Projekte zur Förderung und Unterstützung der Szene ihr auch jetzt gerade in dieser Phase gestartet habt und ja, so einen kleinen Ausblick, ja, wie es denn jetzt noch weitergehen kann, welche Projekte am Laufen sind. Und jetzt kann ich schon vorweg schon mal verraten, ich werde am Schluss dieser Episode noch ein Kurzinterview mit dranhängen mit einer ganz besonderen Band, die sich jetzt in der Corona-Zeit erst gegründet hat, die jetzt noch musizierend durch die Straßen Nürnbergs läuft. Ihr hattet die beim Kurt-Magazin auch schon zu Gast. Ich habe mit ihnen ein kleines Interview geführt bei mir auf dem Gehsteig, natürlich auch unter Einhaltung der Sicherheitsabstände. Und das als kleines Schmankerl der 20. Jubiläumsfolge hängen wir hinten noch dran. Aber jetzt starten wir erstmal bei so viel Inhalt. Mit der traditionellen Frage an jeden Gast. Lampe, wenn du ein Wein wärst, was für ein Wein wärst du?
Früher wäre ich ein Jägermeister gewesen, heute eher ein Batida de Coco.
Okay, wäre gar nicht so uninteressant, wenn ein Jägermeister wirklich mal einen Wein rausbringt, glaube ich. So ganz, ganz tiefer, tiefroter, wenn nicht sogar brauner, ekliger Kräuterwein.
Ich arbeite dran.
Jetzt haben wir Zeit, ne? In der kreativen Phase von daheim irgendwie ein bisschen punchen, ja. Mal gucken. Ich hoffe, du hast in den Wein, den du mitgebracht hast, keinen Jägermeister mit reingemischt. Sonst kann ich vermutlich nach einer halben Stunde nicht mehr reden.
Im Moment fühlt sich der noch nach Wein an, aber warten wir mal ab.
Ja. So ganz unten am Boden der Flasche ist noch ein bisschen Jägermeister versteckt. Ich habe ja wie bei jedem Gast auch irgendwie so um Fragen gebeten, die mir geschickt werden dürfen. Ich habe auch perfekt zum Einstieg eine geschickt bekommen von Philipp, Bassist bei Ferch X Fisherman, auch Freund von mir, Grüße an der Stelle. Und er interessiert sich dafür, wie es denn ja zum Kurt Magazin gekommen ist. 1997 hat es angefangen. Ihr deckt, glaube ich, jede Art der Kultur und ja Kunst, irgendwie, die es denn so gibt in Nürnberg und Umgebung ab. Aber angefangen hat das Ganze, glaube ich, so ein bisschen kleineren Rahmen. Was waren so deine Beweggründe und deine Ziele, als du es gegründet hast?
also angefangen hat es wirklich komplett anders. Da waren wir inhaltlich komplett ausgerichtet auf Nachtleben, auf Partynachtleben, auf die Clubs und auf Konzerte. Und die Kultur, die dann im Laufe der Jahre danach dazu kam, die gab es am Anfang für uns überhaupt nicht. Ne? Wir waren reines selbstgetriebenes Partymagazin. Wir haben Dinge gemacht, die wir abgebildet, die wir halt selber gelebt haben und auf die wir Bock hatten. Und Grund war eigentlich, dass wir mit den damaligen Kulturmagazinen, das war der Plärrer, das war auch der Doppelpunkt, die da waren und fest etabliert waren, da haben wir uns nicht so zu Hause gefühlt. Ne? Ja. Wir wollten einfach nur dieses nicht politische, stumpfe, wilde Nachtleben abbilden. Ja. Ja. Der Plärrer war ja ein Politik- und Kulturmagazin, der Doppelpunkt war das, was er heute auch noch ist. Ja. Und wir haben uns gedacht, da gibt es irgendwie eine Lücke.
Ja, hat so die Subkultur ein bisschen gefehlt. So.
Ja, ja, die Subkultur hat wohl auch gefehlt, aber auch die ganz normale Partykultur einfach. Ja,
so Veranstaltungskalender.
Das Studentenpartyleben, das wir halt selber damals geführt haben, das haben wir so nicht gefunden und vor allem auch nicht übergreifend von elektronisch bis zum Punkkonzert. Ja, ja. Es gab den Partisan damals, der war ein legendäres Techno-Magazin. Den gab es deutschlandweit und auch in Nürnberg und in Franken dann einen eigenen Ableger, der dann reduziert wurde auf Bayern. Und Kurt hatte halt das auch, aber eben auch die ganzen anderen Geschichten, die ganzen Indie-Alternative-Punk-Geschichten.
Okay. Hast du so eine Rubrik oder eine Kolumne so von damals, die du vielleicht jetzt wieder gerne mal aufleben lassen würdest?
Also wir haben ganz viel von damals in unsere Sonder- und Jubiläumsausgabe gepackt, in die 20 Jahre Kurt-Ausgabe, die man jederzeit auch bei uns per E-Mail anfordern kann, wenn man möchte. Wir haben noch ein paar. Und da haben wir die...
Also hast du mir keine mitgebracht? So.
Kein Witz. Ich hatte vorhin noch dran gedacht und war dann aber etwas spät dran.
Ja, vielleicht
ich reiche sie nach.
Ja, bitte. Wir werden uns ja
hoffentlich noch ein paar
Mal häufiger sehen jetzt in Zukunft.
Du würdest jetzt nur lesen wollen, statt hier
zum Podcast. Alles klar.
Und da drin haben wir halt auch ein paar Jugendsünden abgebildet. Ja, wir hatten eine Rubrik, die noch vor diesen ganzen Internetfotos, vor Facebook und StudiVZ, was es alles so gab halt, hatten wir eine Print-Rubrik mit Partyfotos, mit Untertiteln, die maximal beleidigend waren.
Ja, okay.
Und also sehr satirisch. Ja. Und das haben wir über Jahre gemacht. Und das war für ganz viele Leute dann auch immer der Grund, montags damals auf unsere Website zu gehen oder halt im Kurt die Bilder anzugucken.
Okay.
Weil sich viele davon halt wiederentdeckt haben im Nachtleben und dann halt maximal diffamiert wurden. Fanden immer alle total witzig und war so ein bisschen so eine Adelung, dass man halt im Nachtleben ordentlich aktiv war und auch halt entsprechend in die Kamera geguckt hat. Und die Rubrik mussten wir dann aufgeben, nachdem wir dann doch mal verklagt wurden.
Ach, scheiße.
Okay. Von so einem Suffkopf, der in der Rakete bereitwillig noch in die Kamera gegrinst hat. Ja. Von dem haben wir dann ein Anwaltsschreiben bekommen, hat uns echt ordentlich Geld gekostet.
Oh, scheiße. Ja, irgendein so gibt es immer.
Ja, hätte viel, viel früher passieren können, ja, muss man echt
vielleicht
sagen.
Vielleicht auch ein bisschen.
Hätte früher passieren sollen halt. Und dann wäre es vielleicht auch noch billiger geworden, ja. Aber das war für uns natürlich der Grund, diese Rubrik von heute auf morgen aufzulösen. Das war uns einfach zu heikel.
Ja. Aber jetzt gibt es ja zum Glück Facebook und Instagram dafür, dass dich falsche überholt, Freunde dann genau in solchen Abenden drauf verlinken und ohne dein Wissen sowas posten.
Genau, also Kurt hat die Vorarbeit geleistet. Mittlerweile die Welt darf es weiterführen.
Ja. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt irgendwie natürlich in das Thema Kurt Magazine, auch den Einfluss auf Corona, wir werden nicht drum rumkommen, ein bisschen zu sprechen kommen über die laufenden Projekte, ein bisschen zu deiner Person. Deshalb habe ich auf eine von mir sehr geliebte Rubrik zurückgegriffen, die da heißt Entweder oder. Ich habe mir da auch von fleißigen Hörern ein bisschen Hilfe holen lassen und stelle dir jetzt einfach ein paar kurze Fragen. Auf welche der beiden Dinge würdest du dich denn entscheiden, wenn du müsstest? Ich fange jetzt einfach an und je nachdem, wie Bock du hast, das auszuformulieren oder auch nicht, ich nehme alles hin.
Entweder oder.
Entweder oder. Und zwar wäre das erste, Franken-Tatort oder Franken-Derby?
Für mich auf jeden Fall Franken-Tatort, weil ich nicht so der ganz große Fußballfan bin.
Okay.
Wobei ich mit dem Franken-Tatort auch nicht glücklich bin. Ja. Der könnte doch deutlich stärker sein.
Ein bisschen, ja. Also es gibt so ein paar Ausnahmefälle von wahrscheinlich auch dir sehr bekannten Leuten, die so einen kleinen Lichtblick geben. Aber ja, gebe ich dir recht. Ich bin gar nicht so der große Tatort-Fan eigentlich.
Ach, ich gucke eigentlich Tatort immer, ja. Und manchmal dann auch noch in der Mediathek.
Ja.
Aber der Franken-Tatort, der hat noch Luft nach oben.
Ja. gar nicht fußballversiert so.
Ja.
Was man halt muss.
Oder. So.
Dann komme ich direkt zum nächsten. Und zwar, du als Redakteur, Schreiber, irgendwie auch journalistische Arbeit, ja, bestimmt irgendwie einiges mit dabei. Für mich auch eine ganz interessante Frage. Notizen ins Handy tippen oder ganz oldschool mit Stift und Schreibblock?
Also normalerweise nicht ins Handy, weil ich fast immer irgendwie was dabei habe.
Ja.
Und dann doch eher oldschool, wobei ich es verfluche und hasse, weil ich meine Zettel dann auch immer verliere.
Ja,
und
okay,
Klassiker. Ich bin ganz schlecht bei diesen Notizen, ja. Und wenn ich sie dann ins Handy mache, dann bin ich in dem Moment relativ stolz drauf, dass ich so ein moderner Typ bin. Und denke aber nie dran, dass ich Notizen im Handy habe.
Ja, ja.
Also ich habe vorhin auch eine gemacht, ja. Du warst dabei gerade eben. Ob ich mich da morgen noch dran erinnere, oder ob ich nachsehe, ja, weil ich mache so selten, dass ich es gar nicht so richtig verinnerlicht habe.
Als moderner Typ fühlen, ja. Also ich hätte manchmal gern so die so viel Kontrolle über mein Leben, wie, keine Ahnung, so meine Eltern und deren Generation über ihre Bildergalerien und Notizen in ihrem Handy. So, ich meine, das ist ein ganz anderes Ding, so, was die dafür benutzen. So. Aber ich bin auch eher oldschool mit Stift und Zettel, auch wenn ich hier jetzt mit dem blöden iPad sitze. Sonst drucke ich das immer aus, aber ich habe leider keinen Drucker und ich habe keinen Zugang dazu.
Ja, also ich muss sagen, du hast vor dir einen Rechner, in der Hand ein iPad und vor dir ein Mikro.
Ja, okay, ja, komm, wir streiten nicht drüber.
Analog ist anders.
Sorry. Nächstes Mal kommen wir direkt zu den Leuten nach Hause und setzen uns einfach hin, unterhalten uns und trinken eine Flasche Wein.
Mit dem alten Tonbandgerät meines Vaters.
Oh ja, bitte. Da komme ich direkt zur dritten Frage, die ist bestimmt auch ganz kurz und knackig beantwortet. Drei im Weckler, Ketchup oder Senf?
Senf natürlich.
Senf natürlich. Ja, mehr hätte ich schon probiert?
Ja, auch okay.
Aber Senf?
Wenn ich die Wahl habe, ja.
Hör ich an.
Aber bei drei im Weckler, da gibt es einen Tipp.
Oh, bitte.
Nimmst die quer, hast du mehr.
Oh, wow. Ich bin schon fast bei den Dad-Jokes angekommen.
Ging flott, oder?
Ja, sehr flott, ja. Wir kommen zur vierten, die da heißt Podiumsdiskussion oder Punkkonzert?
Ach, im Idealfall eine Podiumsdiskussion mit Punkkonzert.
Oh, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei.
Ich habe entweder oder gefehlt, ne?
Nee, wir nehmen das hin. Okay. Es soll ja einen Denkanstoß geben, umzureden.
Podiumsdiskussion mit Punkkonzert.
Vielleicht auch eine Podiumsdiskussion mit Punkern, die nur singend sich verständigen dürfen.
Oh.
Ich glaube, könnte ein Format werden. Aber wenn du dich entscheiden müsstest.
Oh, je nach Lage gerade eben. Also, im Rahmen des Formats sage ich natürlich Punkkonzert.
Ah, natürlich.
Wobei ich muss dazu sagen, ich sitze öfter im Publikum bei Podiumsdiskussionen als bei Punkkonzerten.
Ja, ja, und wahrscheinlich ist in beiden Fällen häufig eine ähnliche Erwartungshaltung und aggressive Stimmung. Ob bei den Protagonisten selbst oder beim Publikum. Ja, gut.
Mit viel Glück ist immer ein bisschen Punk dabei.
Aber ja. Vielleicht würde ich. Das ist ein schönes Zitat. Ich glaube, das notiere ich mir. Mit Glück ist immer so ein bisschen Punk dabei. Ich komme zur letzten und zum Glück nicht alles entscheidenden, aber hoffentlich interessanten Frage, die da wäre: Grüner Bier oder Schanzenbräu?
Geschmacklich komme ich mit beiden klar, aber für mich persönlich muss es natürlich Schanzenbräu sein.
Muss. So, ja, mein vierter Landkreis Herz blutet, aber ich würde mich wahrscheinlich jetzt auch wegen der Nachbarschaftslage für Schanzenbräu Hell entscheiden.
Ja, also bei Tucher muss ich ja wirklich sagen, ich bin ja schon so lang trinkend in der Gastronomie unterwegs, dass ich, als ich einstieg, hatten die relevanten Kneipen, so wie Treibhaus und Ruhestörung, die Studentenkneipen damals,
ja.
Die hatten Zirndorfer Bier, Tucher halt, ja.
Ja.
Und dann kam Lederer, das waren damals die hippen Getränke in den Nicht-Underground-Läden.
Oh, wow, okay.
Also ich bin quasi mit Zirndorfer groß geworden und
ZDF hieß es früher
bei uns. Kann es immer noch trinken, trinke es auch teilweise immer noch gerne, ja, aber ich bin ein ganz großer Fan von Landbieren im Allgemeinen.
Ja. Bei Zirndorfer habe ich neulich so diese ganz heikle Theorie mitbekommen, dass der Grund dafür, es gibt ja dieses, jeder Kasten Zirndorfer schmeckt anders. So, kennst du das? So, wenn du manchmal so einen Kasten erwischt, so der einfach komplett anders schmeckt irgendwie und du
ich
denkst
dachte, ja, immer, es liegt an mir.
So am Abend davor vielleicht. Nee, aber ich habe da die Theorie bekommen, dass Zirndorfer ganz, ganz häufig irgendwo auf palettenweise im Angebot vor den Getränkemärkten steht. Und ja, jedem Braumeister würde das Herz bluten, wenn er sein Bier in der Sonne stehen sieht, weil es halt nachgärt und dadurch den Geschmack verändert. Also ist da die Theorie, dass Zündorfer ganz häufig anders schmeckt, weil es eben sehr häufig auf Paletten außen angepriesen wird vor den Läden und dann seinen Geschmack in der Sonne verändert. Wer weiß, wir müssen es wahrscheinlich rausfinden.
Ach, das sollten wir jetzt mal im Marketing bei Tucher nachfragen.
Ja, wir werden sehen. Wir trinken aber weiterhin Wein, auch wenn ich jetzt schon Bock auf ein Bierchen hätte. Ich hätte vor allem Bock irgendwie so mal wieder auf einen Biergartenbesuch. Noch sind wir eingeschränkt, wo wir irgendwie, was für eine tolle Überleitung, auf das nächste Thema kommen. Und zwar beschäftigt uns ja alle irgendwo gerade noch so ein bisschen die Corona-Krise alltäglich. Und was waren so deine ersten Gedanken, wie es mit dem Kurt Magazine weitergeht, nachdem klar war, dass die Veröffentlichung der Printausgabe in dieser Form für bestimmte Zeit nicht möglich sein wird?
Ja, es war ja doch durchaus ein Prozess, dass wir überlegt haben, ob wir eine Printausgabe machen können oder nicht. Bei uns kamen immer mehr Eventabsagen rein und Anzeigenstornos. Und irgendwie war klar, dass das, was wir als Inhalt haben, uns so wegbrechen wird. Es war am Anfang nicht ganz klar, wie weit und wie intensiv. Und ja, dann war halt irgendwann mal alles weg. Ja? Also komplett der Inhalt, den wir in einer Mai-Ausgabe normalerweise drin haben, der war obsolet. Ja? Also alles war halt verschoben oder abgesagt. Und da war uns irgendwie auch klar, nachdem dann auch Industriekunden storniert haben,
ja. Für Werbung, mit der ihr euch ja großteils finanziert.
Also genau.
Muss man an der Stelle also, vielleicht kurz sagen, wer.
Wir sind ja rein Anzeigen finanziert und nachdem uns auch alle Kunden weggebrochen sind, hatten wir halt überhaupt kein Finanzierungsmodell mehr. Und da war klar, wir können die Ausgabe nicht machen. Ja. Aber nicht nur, weil wir die Anzeigen nicht hatten, sondern weil auch die ganzen Locations, in denen man normalerweise gehört bekommt, in denen wir auslegen, die hatten alle zu, ja. Komplett alle. Ja. Also Gastronomie, Einzelhandel, die Museen, die Touri-Info, die Fakultäten. Ja. Also wo hätten wir auslegen sollen, für wen hätten wir drucken sollen? Ja. Keiner durfte raus. Und also es war einfach nicht machbar, ein Heft zu machen, zu drucken. Ja. Also ein Printprodukt in einer Auflage von 15.000 war nicht irgendwie realisierbar und auch nicht zu verteilen. Ja. Für wen auch?
Ja.
An alle Haushalte vielleicht im Kostenhof.
Wie hat sich dann so bei euch entwickelt, zu sagen, so wir setzen uns dieses Ziel jetzt redaktionell auch gesehen. Was waren so die ersten Ideen, so nachdem der erste Schockmoment, sag ich mal, wenn man es Schockmoment nennen darf, vorbei war, unser eigentliches Medium bricht weg. Was waren so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, so da können wir irgendwie anders angreifen?
Ja, ganz kurz noch, ich habe die Frage vorhin gar nicht wirklich beantwortet. Die Frage war ja, wie hat sich's angefühlt?
Ne? Ja.
Und angefühlt hat sich's tatsächlich ziemlich merkwürdig, als wir es entschieden haben, ne? Weil das war die erste April-Ausgabe seit 22 Jahren, seit ich Kurt mache.
Okay, ja.
Die erste Monatsausgabe überhaupt, die einfach nicht rauskommt.
Ne? Ja.
Also es hat sich schon angefühlt wie eine maximale Zäsur in meiner Arbeit. Und dadurch, dass halt da auch so viel dranhängt, ja, also nicht nur für mich persönlich, aber sondern auch für all unsere Partner, die wir haben und für alle Venues, über die wir schreiben und alle Spielstätten und so. Also es war halt vollkommen klar, das trifft andere noch viel härter als uns, ja, also halt ähnlich, halt runtergeschalten auf null, ja. Aber es hat für andere noch ganz andere Ausmaße als wir, weil wir halt so ein ganz mini kleiner Mikroverlag sind, ja, und unsere Kosten sind überschaubar, unsere Miete, unsere Personalkosten, ja. Also uns tut das alles schon auch weh natürlich, aber darauf kommen wir sicherlich nachher noch.
Ja.
Viel, viel dramatischer war natürlich zu sehen, wie ganz große, etablierte Kulturveranstalter und die ganzen Firmen, die mit dranhängen, ja, die ganzen Equipment-Firmen und die Musiker und die DJs und ganz viele Mitarbeiter und ich kenne halt unfassbar viele Leute aus dem Bereich, dass es gerade alles zusammenbricht. Ja. Das war für mich viel dramatischer als unsere eigene kleine Welt, ja, weil wir sind einfach nur ein kleines Produkt. Ja. Wie lange Print in der Form, wie wir es machen, gut geht, das weiß man eh nicht. Also klar, dass man damit nicht unbedingt alt wird. Aber dann zu sehen, wie das halt, wie die ganzen Inhalte wegbrechen und die Inhalte, das sind am Ende ganz viele Freunde. Ja,
ja,
das war schon bitter.
Ja, man merkt halt irgendwie da auch so, es ist halt für jeden diese Situation eine Premiere, so mit der man sich davor irgendwie nicht so konfrontiert gefühlt hat. Auch an der Stelle, da irgendwie so, du hast das gerade schon mal angesprochen, so eure Redakteure, ja irgendwie großteils freie Mitarbeiter, sind ja eigentlich so sehr, sehr, ja, Nürnberg und darüber hinaus bekannte Leute mit verschiedenen Kolumnen, mit festen Kolumnen. Wie ist so das Prinzip bei Kurt? Wie entwickelt sich das so? Welche Künstler, welche Musiker, welche, ihr habt jetzt, glaube ich, einen neuen Kunstkolumnisten, wo wir irgendwie auch dann später nochmal auf ein Projekt zu sprechen kommen. Wie ist so das Prinzip dahinter, Kurt? Wie stellt ihr solche Leute an? Wie kommen die auf euch zu? Wie entwickelt sich so eine ganze Ausgabe, wenn man denn jetzt mal von der wundervollen Welt hoffentlich in Kürze bald wieder ausgeht?
Wir machen.
Wenn man jetzt so ein normales Kurt-Magazin, wenn es denn veröffentlicht wird, wie entsteht es?
Woher wir die Mitarbeiter haben oder die freien Schreiber, die wir haben, die Kolumnisten, das ist einfach eine langjährige Entwicklung. Mhm. Angefangen hat es damit, dass wir von Anfang an uns Leute gesucht haben aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die halt eine Ahnung von dem Thema hatten. Mhm. Wir hatten einen Schreiber für elektronische Musik, wir hatten einen Schreiber für die ganze Musikszene, der Jürgen Eichenmüller, damals von über Kiki Beach Bombers und aber so richtig verändert hat sich die ganze Nummer dadurch, dass wir den Matthias Egersdörfer als Schreiber gewinnen konnten.
Ja. Und der jetzt hervorragende Tagebücher veröffentlicht, täglicher, glaube ich sogar. Ne?
Ja,
also da feiere ich sehr.
Ich fühle mich ihm wirklich sehr verbunden in ganz vielen Dingen. Mhm. Ja, und bin tatsächlich auch sehr stolz darauf, dass er uns nach wie vor die Treue hält bei allem, was er macht. Mhm. Und der Matthias, der kam mir zu uns quasi an dem Tag, als er von der Abendzeitung gefeuert wurde.
Okay.
Weil er dort eine Kolumne geschrieben hat, die nicht konform war, und daraufhin hat man seine Kolumne gestrichen. Ja. Und dann habe ich ihn auf dem Balkon getroffen beim Karel. Matthias war schon ordentlich angetrunken. Ich bin mit eingestiegen, wir haben gemeinsam getrunken und dann habe ich ihn direkt verhaftet für eine Kurt-Kolumne.
Okay.
Und also von der Abendzeitung direkt zum Kurt. Mit dem Versprechen, dass wir ihn auch niemals, egal was er macht, irgendwie zensieren werden.
Ja, und das macht es auch aus, ne, bei euch so ein bisschen. Ne?
Ja, also unsere Schreiber dürfen sich schon austoben, wobei die sind ja sehr anständig.
Ja, ich habe irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen recherchiert auch, da ging es um das 15-jährige Jubiläum, so den alten Artikel habe ich ausgegraben, wo der ganz nette Satz dabei war von wegen, bei Kurt als Redakteur darf man sogar übers Kurt selbst schimpfen. Und wird trotzdem veröffentlicht. So, das fand ich ganz geil. So, das habe ich irgendwie so ein bisschen im Kopf behalten. Wie frei denn dann tatsächlich so der Schreiberling an sich denn auch bei euch hantieren darf? So, das finde ich was ganz Besonderes.
Also, der Egersdörfer war der Erste.
Ja, sorry, hast du recht.
Also, und über den Matthias Egersdörfer kam dann der Andreas Radlmeier, der ja für die Abendzeitung geschrieben hat damals, fürs Feuilleton. Und der hat für uns jetzt der macht die Interviews für die ganzen Hochkulturgeschichten. Mhm. Über die kam dann auch der Dieter Stoll, die große Eminenz der Theaterjournalisten in Nürnberg, der das Feuilleton der Abendzeitung geleitet hat und der jetzt in Rente für uns noch die regionale Theaterszene beleuchtet. Großartig macht er es auch übrigens. Ja. Also der beste Theaterguide der Region natürlich.
Okay.
Ja. Weil wir halt auch den besten Schreiber haben. Ja. Und da hatten wir echt ein bisschen Glück, dass wir über den Matthias so Kontakte bekommen haben, die tatsächlich so mittlerweile einer Elefantenrunde irgendwie gleichkommen.
Okay, ja. Also wir richtige Tür aufgetreten heute.
Ja, also der Dieter Stoll ist sicherlich der Beste, den man kriegen kann, ja, und den auch wir kriegen können, ja, und den wir uns natürlich nicht leisten könnten, wenn er nicht Lust hätte, für uns was zu machen. Mhm. Genau wie Matthias natürlich auch. Und dann kam die Nathalie Delick dazu, die sich um Kunst gekümmert hat. Das ist die Frau von Matthias Egersdörfer, die aber als Kuratorin und als ehemalige Leiterin des neuen Museums in Mainz, des modernen Museums in Mainz, halt auch ein Know-how hat, das wir selber natürlich nicht annähernd haben. Ja? Mhm. Also wir haben uns einfach immer glücklicherweise die richtigen Leute besorgen können oder die sind uns irgendwie so zugeflogen und das hat sich dann so entwickelt.
Ja genau das machst du doch aus. Ne? Das ist dann genau das Authentische, was man, glaube ich, auch so für die Art Magazin einfach braucht. Ne?
Ja, wir gönnen uns das natürlich. Ja, auch an der Theo kam natürlich auch aus dem Umfeld von Matthias und dann haben wir uns für Poetry Slam die Lara geholt, die ja hier auch Das war Quatsch. Dann haben wir uns für unsere Kulturrubrik die Lara Silmann geholt, die hier auch sehr umtriebig war in der ganzen Lese- und Autorenszene. Für Poetry Slam haben wir die Kathi Mock geholt. Das war dann schon bewusst gesteuert, ja, weil wir halt einfach so Leute wollten, die einfach hier die Szene mitbestimmen.
Ja.
Und ja, davor hatten wir natürlich schon den David Lodi, der schon ewig für Kurt gearbeitet hat, und Tommy Yamar, der auch schon ein uralter Kurt-Freund ist, der zusammen Nürnberg Pop machen, und der David macht die Club Stereo und die Monobar, und beide waren Ronkong und so. Also wir haben glücklicherweise immer extrem gute Leute auch gehabt.
Ja, die dann auch dabei bleiben, soll das dann nicht
irgendwie so sein? Ja. Die dabei bleiben aus der Ferne, der David mittlerweile nicht mehr, weil der halt einfach zu viel zu tun hatte, auch mit seinem Festival. Aber der Tommy ist immer noch dabei und der Matthias seit vielen, vielen Jahren und die anderen auch. Das fühlt sich alles schon sehr familiär an, und so muss es ja auch sein. Ne?
Ja.
Also wir sind an sich ja so ein winzig kleiner Haufen, das auch nicht funktionieren würde, wenn da halt ein Arschloch dabei wäre.
Ja. Ging halt nicht. Ja. Das ist auch genau das, wo wir irgendwie vorhin schon ein kurzes Thema hatten, schon kurz angekratzt, wenn es um Medienkooperationen geht. So, ich habe bei ganz vielen kulturellen Veranstaltungen oder Projekten natürlich auch den Fuß mit in der Tür. Und was ich auch aus deiner Sicht sehr sympathisch fand, irgendwie war bei uns im Telefonat, wo du gesagt hast, so, ja klar, lass uns was machen. So, egal in welcher Form, wie das aussehen kann, aber wir fördern deinen Podcast, der so in dieser Form ja trotzdem so mit das Einzige ist, was in Nürnberg gerade so sich mit dem Thema Kultur oder auch Kunst beschäftigt. Kunst jetzt vielleicht weniger, aber mehr so mit Musik und Nachtleben und Ähnliches. Das war genau das, wo ich sag, so, da habe ich das nochmal ein neues Bild von Kurt auf jeden Fall für mich erkennen dürfen, wo es gar nicht so um Richtlinien, Kriterien oder Ähnliches geht, sondern hey, ich finde deine Idee gut, lass uns was zusammen machen. So, das ist, glaube ich, so auch genau das, was irgendwie bei Kurt irgendwie ausschlaggebend ist und was es ausmacht. Und ich bin da auch gespannt, was wir beide da auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen auf die Beine stellen können, wie das aussehen kann. Anfang ist jetzt natürlich erstmal die Folge. Wie gesagt, danke an der Stelle schon mal fürs Kommen.
Ja, danke auch.
Und was ich jetzt auf jeden Fall, um die Brücke so ein bisschen zur albernen Corona-Krise zu schlagen, sehr, sehr bemerkenswert fand, jetzt wo ich irgendwie mir dann trotzdem mal alle Artikel irgendwie durchgelesen habe, die bei euch derzeit auf der Seite sind, ist so dieses Gleichgewicht, das herrscht zwischen den Kurt-typischen Kolumnen und Artikeln und auch dem Schreibniveau und den unterhaltsamen Artikeln und auch der Info und dann irgendwie so diese Rolle, die ihr eingenommen habt, als Sprachrohr, als Supporter der Künstlerszene, um diejenigen, die jetzt auf Hilfe angewiesen sind, immer auf dem Laufenden zu halten. Also da an der Stelle wirklich mal Respekt dafür. So, obwohl ich jetzt nicht betroffen bin oder Ähnliches, aus der Sicht von jemandem, der jetzt hier in Nürnberg als Künstler tätig ist und auf Unterstützung angewiesen ist, wäre das auf jeden Fall eine Anlaufstelle, wo ich sage, so, ey, das ist kompetentes Wissen und auch irgendwo so eine Verknüpfungsstelle für Künstler. War das irgendwie was von vornherein, so ab dem Moment, jetzt finden keine Veranstaltungen mehr statt, war das von vornherein klar, zu sagen, diese Rolle nehmen wir auch ein?
Ja, also es war von vornherein klar, dass wir den Fokus ab sofort viel mehr auf die Website legen müssen. Ja? Und wer weiß auch, wie lange allein auf die Website. Und es war irgendwie auch klar, dass wir die Themen aus unserem normalen Umfeld, aus unserem inhaltlichen Umfeld und aus dem Freundeskreis da aufnehmen werden. Ja? Und das sind eben genau diese Themen. Ja? Das sind Künstler und Musiker und Barbetreiber und Veranstalter, die halt jetzt alle so auch wie wir unter demselben Ding leiden, ja, unter einfach dem Corona-Kulturkampf, den wir hier alle täglich irgendwie kämpfen müssen. Ja.
Ja.
Und es war irgendwie klar, dass wir diese Themen aufgreifen werden, ja, weil es auch die Themen sind, die uns einfach auch präsentiert werden und die sich von selber auch ergeben durch unsere Kontakte und durch unsere Freunde. Also, ja, es war irgendwie klar, das werden unsere Themen sein. Ja? Und war auch ganz klar, dass wir dann versuchen, die Themen, die dahingehend arbeiten, die irgendwelche Fördergelder bedeuten, ja, oder irgendwelche Netzwerkmöglichkeiten, die man in Anspruch nehmen sollte, dass wir diese Themen damit aufgreifen, das war uns auch klar. Ja? Also, dass wir natürlich versuchen, dieses Umfeld auch ein bisschen zu füttern.
Ja.
Mit Interviews von Betroffenen, aber auch mit Möglichkeiten, die sich so gibt, ja,
ja.
Die sich so ergeben. Und klar nehmen wir Themen auf, die der Straßenkreuzer bringt. Ja. Das ist ja Logo, das ist ein Kooperationspartner, ja, und das ist auch ein super Produkt. Oder dass wir natürlich den Matthias mit aufnehmen, den Egersdörfer, ja, auch ja. klar. Aber natürlich auch klar, dass wir versuchen, uns an so Sachen ranzuhängen wie Bündnis für Kultur.
Ja.
Sind nicht unumstritten, ja, also da wurde auch genügend gemotzt, auch aus der Kultur- und Veranstalterszene. Aber trotz allem ist es eine Aktion, die Künstlern Geld bringt, ja, und ja. damit finden wir das per se schon mal gut, ja. ja. Und ja, diese Rolle haben wir dann schon auch bewusst ein bisschen eingenommen, ja. Also ja. nicht, weil es echt eine Rolle ist, sondern weil es sich aber so ergeben hat. Also
ja.
Das ist halt so gefühlt der Beitrag, den wir leisten sollten
und ist auch können. Ja. Ist aber auch nicht selbstverständlich. Also ihr habt ja, glaube ich, direkt einen Beitrag geschrieben, der direkt die drei offenen Briefe
ja.
Von der Kulturliga, von der Politbande und auch vom Heizhaus veröffentlicht hat. Wo ich mir auch denke, so, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt eure Pflicht, das dahinter zu tun, aber diese Selbstverständlichkeit, so das ist, glaube ich, auch genau das, was man jetzt so allgemein in der Kultur- und Künstlerszene so einfach spürt, die, glaube ich, so dem Ganzen auch so ein bisschen das Positive abgewinnen kann. Ich habe eine Frage geschickt bekommen noch von Marie Puller. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Sie hat bei euch gearbeitet. Ich soll an der Stelle schöne Grüße ausrichten und auch fragen, wie es dem Hund geht. Wir haben noch gar nicht über den Hund gesprochen. Hier liegt er. Wir haben nämlich nicht nur die erste Premiere, dass Marie war mit ihrem Hund nämlich da, die war ja auch schon im Podcast, sondern die zweite Premiere ist, dass nicht nur ein Hund da ist, sondern auch ein verkleideter Hund. Du hast mich direkt überrumpelt damit, so hey, wir nehmen jetzt nicht nur einen Podcast auf, sondern Lampe hat ihr so ein bisschen Kostüme für seinen kleinen Hund mitgebracht. Jetzt
sitzt, der ist nicht jetzt, verkleidet, der ist angezogen.
Auf jeden Fall liegt jetzt dieser wundervolle, süße kleine Hund auf meinem Sofa, schläft und ist wie eine Raupe verkleidet. Und ich habe es gerade zu dir schon gesagt, ich finde es unheimlich schade, dass Podcast nur durch die Ohren geht, weil das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Die weiteren Kostüme, die hier liegen, so ich hoffe, ich komme noch in den Genuss von allen anderen.
Nicht Kostüme, Klamotten.
Ah, es tut mir leid. Zweimal der gleiche Pumper ineinander. Aber ja, ich komme auf jeden Fall noch in den Genuss. Ich glaube, der chinesische Drache, der hier liegt, so das ist das nächste, fast schon wieder gesagt, nicht Kostüm, die nächste Klamotte, die der Hund auf jeden Fall das nächste Mal trägt. Aber bis jetzt ist er sehr, sehr, sehr brav, muss ich sagen. Aber an der Stelle, wie gesagt, Grüße an Marie. Sie hat die Frage gestellt, nachdem jetzt heute, Montag ist heute, 4. Mai, vom Stadtrat die Fördergelder von 100.000 Euro jetzt bewilligt wurden als erster Schritt. Ja, diesbezüglich, wie ist so deine Meinung bisher, wie die Stadt Nürnberg mit der ganzen Situation umgeht? War ja irgendwie vor allem im Hinblick auf Nürnberg 2025 so viel Kritik im Raum gestanden. Eine Stadt, die sich irgendwie die Kulturhauptstadt nennen will, muss da irgendwie anders reagieren. Was ist so deine Meinung bisher zu dem Vorgehen der Stadt?
Ja, ich bin wirklich froh, dass jetzt dieser Fördertopf da mal endlich abgeklärt wurde. Und das war natürlich überfällig. Es gibt Städte, die bewegen sich da wesentlich mehr, das ist ganz klar. Und die Stadt Nürnberg und das Bewerbungsbüro, die machen schon ihren Job, ganz klar. Und das Bewerbungsbüro hat ja auch eine Aktion gestartet. Jeder kann da mitmachen und ein Video hochladen bei Stream Forward. Kann ich nur empfehlen, gibt direkt 200 Euro.
Okay.
Auch was für dich, Matze. Ja.
Vielen Dank.
Also es gibt schon genügend Sachen, die funktionieren und die auch Geld bringen. Wir werden in unserer Sonderausgabe, die Mitte Mai erscheint, werden wir ausführlich über diese ganzen Möglichkeiten berichten.
In welcher Form kommt die dann?
Die kommt in einer Printform, also gehört Print-Sonderausgabe und wird verteilt über Handel und über die Gastronomie, soweit man halt kann.
Ja.
Und es wird sicherlich noch andere Vertriebswege geben, die werden wir dann noch weiter kommunizieren.
Ja, aber an der Stelle kann man es ja schon mal sagen, so nicht nur irgendwie auf gehört.de, die redaktionelle Arbeit, die jetzt gerade irgendwie nur über eure Homepage stattfindet, da die Augen offen halten, wenn dann die Sonderausgabe ausgelegt wird.
Auf www.kurt.de/nbg
ja.
Werden wir natürlich ausführlich über die Sonderausgabe berichten, auch wo man die bekommen kann. Dort werden wir natürlich auch über die Fördermöglichkeiten und Gelder, die man erhalten kann, berichten, die aus dem Hause der Stadt Nürnberg kommen. Mit Ruhm bekleckert haben sie sich noch nicht, ja? Aber sie bemühen sich und es wird was passieren und es ist doch, am Ende hoffe ich, dass wir alle zufrieden sind.
Ja, ja.
Man kann immer mehr machen, das ist ganz klar.
Ja, ja, aber es ist halt, also jetzt so aus meiner Sicht, Ja, so ein zweischneidiges Schwert. Was du sagst, man kann immer mehr machen. Ja. Ist so das eine, wo ich sage, so, ja, natürlich ist immer Luft nach oben, aber so allgemein in dieser ganzen Corona-Kritik, so an die ganzen Führungsstäbe, ob es irgendwie nur städtisch ist, regional, Bayern oder auch Deutschland, auch da, ich wiederhole mich, es ist für jeden eine Premiere, mhm. Und niemand konnte irgendwie so diesen Ausmaß, irgendwie so konnte das planen. Und alleine schon die Kommunikations- und Gesprächsbereitschaft, so allgemein da irgendwie eben auch auf solche Briefe zu reagieren, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und da die ersten Schritte mal einzuleiten, ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, wo ich sage, so, da kann man drüber reden. So, das geht in die richtige Richtung. So, also ich bin da auch keiner von denen, der sagt so, oh, lass doch mal die ganzen Künstler irgendwie nicht auf der Strecke, so, da gibt es doch ganz anderes. Ihr denkt ja alle nur an die Wirtschaft so ungefähr, sondern an die Leute, die für euch produzieren. Nee, also bin definitiv keiner von den Menschen, die da irgendwie so erstmal mit der Kritikkeule schwingt und die Leute an den Pranger stellt, sondern bisher, glaube ich, bewegen wir uns in eine ganz, ganz gute Richtung. Also
ich bin bei dir. Wir sind auch Medienpartner bei dem bei der Initiative oder bei dem Bündnis für Kultur, wie ich es genau nennt. Mhm. Das ist ja auch, kommt ja auch von der Stadt Nürnberg in Kooperation mit der NN und mit der Sparkasse.
Ja, das sind diese Fördertöpfe, wo sie jetzt, glaube ich, mittlerweile so an die 30.000, 35.000 Euro, ja, glaube ich, genau. Durch Spendengelder irgendwie gesammelt haben, aber NN, auch noch weiter läuft. Ne? Also.
Genau, NN, die Sparkasse und Spendengelder von Firmen und Privatpersonen, ja. Keine städtischen Gelder, was kritisiert wurde. Trotz allem ist die Aktion initiiert worden von der Stadt.
Ja.
Und am Ende wird Geld bei Künstlern landen, ja. Ob das jetzt von der Stadt direkt kam in dem Fall.
Ah, das ist sehr gut formuliert.
Nein, und das war der Kritikpunkt. Trotz allem gäbe es ohne diese Stadt, ohne die Stadt diese Gelder halt so auch nicht, ja. Und die Stadt hat jetzt nochmal ordentlich sauber nachgelegt, wie wir halt heute erfahren haben. Und ja, da kommt hoffentlich auch noch ein bisschen mehr, aber ich denke, es ist jetzt echt ein ganz guter Weg.
Ja.
Also man muss sich halt als Künstler und Solo-Selbstständiger einfach selber auch ein bisschen drum kümmern.
Ja, vorher auf jeden Fall. Ja.
Bei Pop-Rot-Weiß nachgucken, bei Kurt dann nachgucken und auf der städtischen Seite. Also es gibt doch einige Töpfe.
Ja, ja, ich merke es ja, wie gesagt, bei mir selber ist ja auch in den letzten zwei Podcasts auch schon angesprochen. Ich gehe damit ja irgendwie auch sehr, sehr easy um. Ich habe ja auch meinen Job verloren wegen Corona. So, ich war ja davor irgendwie Eventmanager oder Veranstaltungstechniker, Medientechniker. Und genau das, was du sagst. So, deswegen warte ich jetzt nicht ab, sondern man muss seine Möglichkeiten abwägen und gucken, was kann ich denn in der Zwischenzeit tun. So, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ja, es kommt ja nichts, so ungefähr, und ihr lasst mich ja alleine, wenn niemand Hilfe schreit, so, dann kann auch niemand darauf reagieren. So, genauso schaue ich mich jetzt um und muss natürlich darauf reagieren, wo meine Möglichkeiten jetzt gerade stehen und wie ich das Ganze dann nutze und wie ich dann irgendwie meinen Kopf über Wasser halte, liegt dann ja trotzdem irgendwo in der Macht des Einzelnen. Also, aber wie gesagt, ich habe ja schon das große Lob ausgesprochen, irgendwie, dass das Körter auf jeden Fall eine Plattform bietet für genau solche Leute. Zusätzlich dazu, zu den Projekten, die wir jetzt gerade so ein bisschen ganz grob angesprochen haben, wir wollten noch konkret auf ein Projekt eingehen, über das wir bei unserem Telefonat auch schon länger gesprochen haben. Das ist das Projekt, das sich Locked In, Locked Out nennt, von eurer Kunstkolumne. Magst du vielleicht ganz kurz so drüber erzählen, wie das zustande kam, was das Projekt an sich ist?
Ja, gerne. Also wir haben ja nach der Nathalie Delict jetzt einen neuen Kunstkolumnisten. Das ist der Marian Wild. Mhm. Der Marian Wild ist jetzt ganz neu bei uns, der hat die April-Ausgabe schon gemacht. Und der hatte die Idee, dass wir jetzt im Rahmen der Corona-Krise die ganzen bildenden und schaffenden kreativen Künstler einfach mal sammeln und porträtieren sollten. Mhm. Also die haben ja im Moment keine Möglichkeit auszustellen, die haben keine Möglichkeiten, irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen. Die sitzen zu Hause und malen oder bildhauen oder was sie auch immer halt gerade machen, ja. Und Marian ist selber auch Kurator und hat eben viele Künstler als Freunde. Und der hat sofort gesagt, das macht er einfach. Ja, das ist für ihn jetzt so eine ehrenamtliche Aufgabe und ein Projekt und eine Vision. Der porträtiert Künstler der Region, die er selber kennt, die wir kennen, die sich auch beworben haben auf den Aufruf.
Ja.
Und die Porträts werden so nach und nach bei uns auf der Website landen. Wir werden Arbeiten vorstellen, eine Biografie vorstellen, wird ein Interview beinhalten jeweils. Und ganz am Ende, wenn dieses Locked-In-Projekt vorbei sein sollte, Und es geht eben so lang, solange Corona es verlangt.
Ja, da stand auch witzigerweise die Zeitangabe, fand ich gut. So die bei dem Projekt oben dabei stand.
Bis
so,
Corona-Ende.
Ende März bis Corona-Ende.
Ja, ja, Corona-Ende ist natürlich Quatsch, ne? Weil ja, Corona-Ende wird, das wäre zu lang.
Ja.
Also natürlich bis Corona zulässt, dass, oder halt die, bis die Regularien zulassen, dass man eine vernünftige Ausstellung machen darf mit Publikumsverkehr und mit Party hinten dran. Solange werden wir dieses Projekt online betreuen und auch mit im Print rüberziehen. Und ganz am Ende soll es nach diesem Locked-In-Projekt auch ein Locked-Out-Projekt geben. Und das wäre dann eben eine große von Marian und von uns kuratierte Ausstellung, die irgendwo stattfindet. Ja, keine Ahnung, wo die gerade stattfinden könnte. Und wir denken dabei natürlich groß. Ja. Und dann wird es eine Ausstellung geben, es wird eine Party geben, es wird ein Netzwerktreffen sein, ja, und ein Treffen unter Künstlern, Kunstinteressierten und Freunden halt, ja.
Ja.
Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Um das Locked Out auch so zu feiern ein bisschen.
Das ist letztendlich das Locked Out der Künstler aus ihren Ateliers, wenn man dann so will, ja. Und vielleicht auch unser aller Locked Out, wer weiß. Also es ist halt so ein zweigeteiltes Projekt. Das eine ist im Moment, hat online begonnen, rein online, wird dann auch noch ein Printprojekt, also mit ins Magazin wandern und am Ende dann hoffentlich ein großes Happening werden.
Ja.
Natürlich mit dem Ziel, dass die Künstler dann auch vielleicht die Werke, die sie dann während Locked-In geschaffen haben, ja, dort vielleicht auch mit ausstellen und verkaufen.
Ja. Ich habe mir den Großteil der Locked-In-Beiträge jetzt schon durchgelesen. Mhm. Ich fand da ganz interessant, weil eine der häufigsten Fragen dabei war jetzt mal, unabhängig von den Kunstprojekten, die Sie da gestartet haben, immer die Frage so, wie gehst du jetzt als Künstler momentan so mit der Corona-Krise um? Und ich fand es da ganz interessant, weil da viele gesagt haben so, ja, natürlich nervt es halt, aber auf der anderen Seite fällt so dieses nervige, alltägliche, sich seine Pflichten nachgehen müssen weg und man kann sich so ein bisschen auf seine Arbeit konzentrieren. So aus meiner Sicht ist es ein bisschen so, wenn ich mich irgendwo verpflichtet fühle, so meinen Arbeiten jetzt nachzugehen, die ich nur von zu Hause nachgehen kann, fühle ich mich so ein bisschen eingeschränkt. Kann es mir irgendwie da jetzt so aus der Sicht des Künstlers auch vorstellen. In meinem Fall ist es, mir fehlt das Alltägliche, wo ich natürlich auch gerne im Podcast drüber rede. Mir fehlt so das, was ich auf der Straße, auf der Straße jetzt nicht, so schlimm ist es ja dann zum Glück nicht mehr, aber so einfach auch am Wochenende in Gesprächen mit Leuten, das fällt mir unheimlich weg. Wo fühlst du dich so ein bisschen eingeschränkt irgendwie durch Corona selber, jetzt so allgemein aus deinem Alltag mal so ein bisschen raus?
Also ich kann auf der einen Seite natürlich die Künstler verstehen, die jetzt das Gefühl haben, da ist so ein bisschen eine Last weniger auf ihren Schultern, ja, weil man halt nicht unbedingt abliefern muss, ja, sondern man hat einfach jetzt so gefühlt keine Deadline.
Ja. Bei mir genau das Gleiche, ja, ich muss nicht. So.
Bei mir auch so, ja. Unbefriedigend ist auch wahr, eine April-Ausgabe nicht machen zu können. Ja. Mhm. So geil war es natürlich auch, eine April-Ausgabe nicht machen zu müssen.
Ja. Ja,
das ist ja nicht mal meine Schuld, ja, nicht, weil ich einfach mal zu lange im Urlaub war oder so, sondern einfach nur, weil ich nicht konnte.
Ja.
Also jetzt einfach mal zu sagen, ich mache das nicht, was ich immer tun muss, ja, das ist schon auch cool. Also ich kann die schon alle verstehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass sich bei mir ganz viele Dinge schon sehr verändert haben. Also ich habe jetzt quasi von heute auf morgen keine Büroanwesenheit mehr gehabt.
Ja. Ja, ja.
Wir haben ja unser Büro quasi aufgelöst und alle sitzen im Homeoffice. Ja, alle. Ja. Ja, drei halt. Ne? wir alle sitzen
im Homeoffice. Das ganze Büro ist
aufgelöst. Der ganze Südflügel hockt im Homeoffice.
Kantine, nichts mehr los.
Fitnessraum total unterfrequentiert. Ja.
Konferenzräume komplett leer. Also, ja, furchtbar.
Ja, wirklich grausam. Ja. Also die E-Scooter bleiben einfach im Gang stehen. Ja. Doof halt. Ne?
Gibt ja keine mehr jetzt. Oder? Selbst wenn ich jetzt fahren möchte, gibt es ja fast keine E-Scooter mehr. Ja. Furchtbar.
Ach, die alle weg, ja.
Und
sag Bescheid, wenn du welche brauchst. Ja, ja, also tatsächlich so dieser Büroalltag, der fehlt mir natürlich schon sehr, weil ich da auch einen Haufen Spaß habe.
Ja.
Und ganz viel Zeit verbringe ich aber natürlich auch außerhalb vom Büro bei irgendwelchen tollen Terminen. Teilweise sind es Pressekonferenzen, auf die ich auch echt Bock habe und zu denen ich dann auch gehe.
Ja.
Oder irgendwelche Termine bei irgendwelchen Freunden, Kunden, Projektpartnern, was auch immer. Ja. Also Ich habe das große Glück, dass ich ganz viel Zeit während meiner regulären Arbeit damit verbringen kann, dass ich entweder mit Freunden im Büro sitze oder Freunde besuche, über die ich dann schreiben darf und die dann, oder was auch immer halt. Ne? Ja. Und das fällt jetzt alles weg oder viel alles weg, weil ich halt eben ganz viel Homeoffice gemacht habe.
Ja. Hast du so ein geheimes, sich dadurch entwickeltes Hobby, so, von dem du vielleicht gar nicht so stolz bist, das zu erzählen, das sich jetzt dadurch entwickelt hat?
Nee, da hat sich leider überhaupt gar nichts entwickelt, weil ich tagsüber auf meinen Sohn aufgepasst habe, der knapp über ein Jahr alt ist. Mhm. Und dadurch kam ich nicht zu so wahnsinnig viel. Ja? Also, ich bin dann teilweise, wenn ich es konnte, bin ich dann echt deutlich früher aufgestanden oder habe halt nachts noch gearbeitet. Ja. Aber Zeit für krasse, geile neue Hobbys oder Taschenbillard-Performances hatte ich da nicht wirklich.
Halt, ja. Ne? Ich habe gemerkt bei mir so, dass so die alltäglichen Dinge so ein bisschen mehr an Wichtigkeit gewonnen haben, so alleine schon die guten Schuhe zum Einkaufen anzuziehen. So, und sich halt doch mal die Haare zu machen, bevor man zum Lidl geht. So, das waren plötzlich so Dinge, wo ich mir denke, so, okay, du gehst jetzt aus dem Haus, aber dann nutze ich es auch so in seiner kompletten Bandbreite irgendwie aus. So, ich meine, klar, sonst brauche ich am Freitag oder Samstagabend irgendwie so meine 40, 50, wenn nicht sogar mehr Euro, wenn ich irgendwo feiern gehe, ja, dann könnte man sich jetzt halt an anderen Stellen. So, und ich habe mich auch, wenn ich ehrlich bin, so beim Einkaufen und so in so seltsamen Momenten erwischt, wo ich mir denke, ja, dieses Werkzeugset, das jetzt hier beim Lidl im Angebot ist, das könnte ich jetzt definitiv gebrauchen. So, jetzt bin ich an dem Punkt mit meinen neuen Schuhen und gemachten Haaren beim Wocheneinkauf da und denke mir, jetzt ist Zeit für ein neues Hobby. Aber gemacht habe ich letztlich auch nichts. Ey.
Du warst auch immer am Wühltisch beim Lidl und bei der Norma?
Ja, natürlich, natürlich. Ja.
Da haben wir uns getroffen.
Echt, haben wir?
Mit Sicherheit.
Ja, aber ich weiß was. Ja, aber genau für solche Kleinigkeiten ist jetzt mehr Zeit. Ich habe das.
Ja, Werkzeug, ne? Werkzeug war das Stichwort dort.
Warum?
Na, Wühltischwerkzeug bei Lidl und Norma. Ich bin ein großer Fan halt.
Das war sehr, sehr hohe Qualität.
Ja, ich habe eine Gartenschere gekauft mit Korkgriff. Die war 2 Euro teurer, weil sie einen Korkgriff hatte.
Ja, aber hättest du sie auch ohne Corona gekauft, wer weiß?
Nein. Vermutlich nicht.
Dann jetzt das geheime neue Hobby von Lampe ist auf jeden Fall mit Korkgriff im Garten werkeln lassen.
Nein, alles mit Korkgriff.
Das ist mein Ziel während der Isolation, ich stelle komplett auf Korkgriffe um.
Und wirklich bei allem.
90% meines Haushaltes besteht aus Kork.
Ich habe noch was zum Rausschneiden. Penis mit Korkgriff.
Ja, hervorragend. Das können wir nicht rausschmeißen. Das kann man nicht rausschneiden. Ich habe einfach auf Kork umgestellt, so dann muss einfach jetzt alles mit. Was jetzt natürlich für mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörer und interessant ist, und Cheers an der Stelle natürlich. Erstmal Prost auf dein Wohl. Wir trinken ja nur ganz heimlich nebenbei Wein.
Und so leise.
Ja, und sehr leise. Stimmt. Tatsächlich, ja. Das war jetzt, vielen Dank für das kurze Cheers so dazwischen. So.
Ich trinke ja keinen Alkohol, wie du hast.
Nee. Der Podcast heißt auch nur 2 Flaschen Wein. Den müssen immer die Gäste trinken. Ah. So, ich trinke auch gar keinen Alkohol.
Der Hund. Der Hund oh, wieder.
Ja, drum liegt er nur auf dem Sofa rum, als Raupe verkleidet.
Nein, der ist nicht als Raupe verkleidet. Du denkst, er wäre also als Raupe verkleidet. Es ist nur in deinem Kopf.
Es ist eine Raupe, in der ein Hund steckt. Dann ist ja eine neue Premiere, so das erste Mal eine Raupe hier bei mir im Podcast.
Der gemeinste Parasit aller Zeiten.
Und wahrscheinlich auch der schnellste. Oh. Ganz kurz, kurzer Ausblick. Wie geht's mit Kurt weiter? Was ist so deine früheste Fiktion und hoffentlich auch rosige Zukunft, wann die nächste Printausgabe kommt, wie jetzt eure nächsten Projekte aussehen?
Also die Weltherrschaft, die verschieben wir jetzt einfach mal ein paar Monate.
Ja, gut. Das
ist vollkommen klar.
Das dachte ich mir, ja.
Dafür sind wir mit Printern doch gerade ein bisschen unter Druck. Aber ich hoffe, dass wir jetzt eine sehr ordentliche und vernünftige und hoffentlich auch durchfinanzierte Corona-Sonderausgabe, eine Fuck You Corona-Sonderausgabe.
Oh, heißt die genau so?
Nein, die heißt
ja, nicht WTF ganz, Corona, glaube ich.
Also. Nee, die ganz heißt, häufig gelesen die, nein, die heißt total seriös, Kurt Your Locals.
Oh, nice. Ja. Ja.
Ich hoffe, dass wir diese Ausgabe ordentlich meistern und das ist ja für uns durchaus auch ein Experiment, ja, gab es für uns ja so auch noch nie.
Ja.
Das wird inhaltlich wachsen und hoffentlich die Finanzierung auch irgendwie am Ende stehen. Und danach planen wir ganz fest und sicher eine traditionelle Juli-August-Doppelausgabe. Dann denke ich mal eine reguläre Kurt-Ausgabe, dass sie inhaltlich nicht so aussehen wird wie die Juli-August-Doppelausgaben der letzten Jahre, ist sicher klar.
Ja.
Aber ich freue mich trotzdem drauf. Es wird eine Sommerausgabe und was auch immer das für uns alle bedeuten mag.
Ja.
Ja, also Themen gibt es sicherlich ganz, ganz viele und ganz tolle. Und dann geht es im September hoffentlich weiter, hoffentlich regulär, aber keine Ahnung, gucken wir mal. Also wir langweilen uns sicherlich nie, weil wir am Ende ja immer noch unsere Website befüllen können.
Ja.
Und weil wir natürlich nach wie vor einfach die Stadt beobachten und gucken, was die Akteure der Stadt hier so alles so treiben und gucken, ob es auch irgendwo mal einen coolen Podcast gibt, an dem man sich ranhängen kann. Ja, professionellen, halt, ohne Wein. Und nicht mit so einem super hässlichen Hund auf dem Sofa halt. Einfach einen coolen Podcast. Ja. Den werden wir natürlich sofort übernehmen. Ja. Mit aller Gewalt, mit allem Geld, das wir haben.
Als erster Schritt der Weltherrschaft.
Ja, halt einen anderen Podcast. Naja, okay. Und dann gucken wir halt, was es so noch an Initiativen und Kooperationsmöglichkeiten gibt. Also was wir ja auch in der Pipeline haben, ist da freue ich mich auch drauf, die Koop und Zusammenarbeit mit Eisenbad und Meisendraht.
Okay. Sagt mir gar nichts, leider.
Da geht es um das geschriebene Wort und da sind wir im Kooperationsmodus. Also wir werden uns gegenseitig unterstützen und das ist ganz ähnlich wie bei dir mit dem Podcast. Mhm. So ist es halt mit dem, was die machen, eben auf Radio Z und online.
Okay. Ja.
Und es werden sich ein paar so Dinge weiter ausgebaut und es werden ein paar Dinge sich entwickeln, die hoffentlich der Stadt gut tun und der Kulturszene gut tun und wir wollen da irgendwie ein bisschen mitmachen, mithelfen und selber auch ein bisschen natürlich ein Teil davon sein, profitieren, sollen am Ende alle davon. Wie es mit Print weitergeht, da gucken wir einfach mal. Ja.
Ja.
Ich hoffe irgendwann mal wieder normal.
Es hilft ja nichts. Letztlich sind wir gezwungen abzuwarten, so das Beste draus machen.
Genau, es hilft ja nichts, ja, aber ich hoffe natürlich, dass auch wie den Leuten jetzt irgendwie klar wird, wie wichtig eine Gastronomie ist, ja, oder ein Club, dass den Leuten vielleicht auch ein bisschen klar ist, dass unsere kleine bescheidene Rolle ja auch nicht so ganz so unwichtig ist. Ja. Also wir versuchen ja auch nur das Ganze zu befruchten, zu beflügeln und ein bisschen mit anzuschieben. Und wenn Kurt mal nicht da wäre oder auf einmal nicht mehr da wäre, dann würde es doch den einen oder anderen fehlen,
hoffe ich mal. Genau das Ding, man vermisst etwas wirklich erst dann, wenn es weg ist. So, das ist bei mir irgendwie auch so jetzt momentan, ob es Gastro, ob es irgendwie auch so natürlich Subkultur oder das Nachtleben ist, gibt es jetzt viel häufiger die Momente, wo ich mir denke, so, oh, jetzt wäre aber geil. So, die hatte ich davor gar nicht. Davor war es halt normal, so, ich habe es selbstverständlich genommen.
Viele Dinge sind halt einfach da und das ist ja auch gut so und dann dadurch sind halt auch komplett normal. Und also angenommen, ja, deine Podcast-Hörer, angenommen, die könnten von heute auf morgen kein Kurt mehr lesen. Ja,
ja, sehr furchtbar.
Das wäre traumatisch. Also die Suizidrate wäre enorm vermutlich. Also mir selber ging es natürlich auch so, ohne deinen Podcast wäre mein Leben sinnlos.
Ja.
Und das muss uns halt allen klar sein. Ja. Wenn da das eine oder andere Ding wegbricht, das ist halt einfach super schade. Ja.
Man muss an der Stelle irgendwie mal kurz an deinen Humor mit anknüpfen. In dieser Fragerunde, die ich ja sonst immer stelle, hast du mir selbst zwei Fragen geschickt. Die eine, die eine war, glaube ich, so, Frage an Lampe. Wie war es eigentlich so? Wann hast du die erste Mille gemacht? So, und die andere war, krasser Bizeps, gehst du oft trainieren? Also, ich habe jetzt mal ganz bewusst darauf verzichtet, diese beiden Fragen nicht zu stellen, weil du hast sie dir irgendwie auch ein bisschen so selbst geschickt und auch
ich
kannst sie vermutlich auch selbst beantworten.
Ich habe mir die selber geschickt, einfach nur, weil ich dir eine Hilfestellung geben wollte. weil mein Bizeps ist echt wirklich krass. Ist dir vorhin vermutlich aufgefallen?
Ich denke, du hast die Jacke seit Jahren an, weil du einfach nicht mehr rauskommst. So, oder? Müsstest du aufschneiden?
Das ist keine Jacke, das ist ein Teil meines Bizeps. Der geht halt quer rüber. Ja. Und die andere Frage, die hast du komplett verkehrt wiedergegeben, sondern die war die erste Million eigentlich die schwerste?
Ach so, ja, war sie es?
Sie wäre sehr leicht gewesen, weil ich immer den richtigen Hund hatte, um ihn maximal zu vermarkten.
Ja.
Also damit wäre schnell gegangen, wenn ich nicht immer so geile Kostüme gekauft hätte.
Ja. Die sehen auch so hochwertig und teuer aus. Ich denke, das ist auch hier alles Blattgold auf dem Drachenkostüm.
Ja, also die erste Million wiegt ungefähr 12 Kilo. Ja. Das sind die Kostüme.
Ich hoffe auf jeden Fall.
Es ist die schwerste.
Ja. Und, 12 Kilo. Und um die ganzen Tierschützer vielleicht mal zu beruhigen, der Hund liebt es wirklich. Also ich war live dabei, als er zur Raupe gemacht wurde. Und es war das pure Glück.
Ja, obwohl er Fell hat, wäre ohne seinen Anzug quasi ein Nackthund.
Ja, und das merkt man auch. Also die Unsicherheit war davor zu spüren. Ja. Aber seit er eine Raupe ist, ganz anders auftreten.
Ja, ganz anders. Ein Raubtier. Oh, wow. Oh, der macht den Gimmick wieder ein Comic draus.
Oh nein, bitte nicht. Ja, bitte schon. Ja. Das ist jetzt ganz kurz schon angesprochen. Ich wollte jetzt noch ganz kurz auf ein Projekt, auf ein weiteres hin, wenn es denn darum geht, so wie kann man sich denn jetzt irgendwie auch so als Kreativling irgendwo beschäftigen. Ihr habt noch ein Projekt am Laufen, wo es, glaube ich, darum ging, wer auch immer Bock hat, kann sich daran beteiligen. Buchprojekt, glaube ich, war es irgendwie mit Schreiberlingen und Leuten, die einfach so ihren Beitrag dazu leisten wollen, in schriftlicher Form, wie sie mit der Krise umgehen, was sie bewegt, was sie tun. Wie ist das gedacht? Irgendwie so, was sind da so die nächsten Schritte? Wie ist das Feedback bisher?
Also das Projekt heißt die Kurt-Schreibkrise.
Ja.
Und da haben wir ganz bewusst Leute angeschrieben, die halt hier so aus dieser Schreiber- und Autoren- und Lyriker-Szene kommen, hier regional.
Ja.
Und haben sie um Texte gebeten zu dem Thema danach.
Ja.
Danach ist ja wirklich frei interpretierbar. Es kann ja auch nach deiner achten Ehe sein, ja? Oder nach dem Fitnessstudio.
Ich bin das bei Sex, also.
Bist du auch trotz allem nicht uninteressant, was das betrifft. Und nach dem Fitnessstudio wäre eher dann so mein Ding mit dem Bizeps halt.
Ja, ja.
Und,
willst du wirklich noch mehr zulegen? Also irgendwann ist ja auch nicht mehr sexy, ne? Also,
ja gut, ja, ich aber deine Entscheidung. Die linke Wade hat noch ein gewisses Defizit.
Ja, das wäre als erstes aufgefallen, dass du hier reinkommst. Ja,
der Dönerspieß ist noch nicht erreicht. Also die Schreibkrise, die macht es ein bisschen ähnlich wie Locked In, Locked Out.
Ja.
Die sammelt regionale Autoren und Schreiber ein. Ja? Und am Ende wollen wir daraus ein Buchprojekt machen und ein Lesungsprojekt. Mhm. Soll, sobald man kann, soll es natürlich auch dann erlebbar sein durch Aktionen in Kneipen, Bars, Galerien, wo auch immer halt. Ja.
Ja.
Und es soll ein gemeinsames Buchprojekt entstehen.
Okay.
Das Ganze dient natürlich so der regionalen Schreiberszene und natürlich auch ist Corona geschuldet, ganz klar. Ja. Ja. Also ist, glaube ich, ein schönes Projekt. Wir haben schon einen Haufen Einsendungen von wirklich namhaften Autoren und auch von Laienautoren oder Amateuren, ja. Ja, also oder Hobbyschreibern, wie auch immer man sie nennen mag. Also wirklich ganz bunt. Und das Buch wollen wir am Ende auch noch ein bisschen illustrieren lassen von eben auch Künstlern hier aus der,
okay,
vielleicht cool, auch von Locked In, Locked Out oder andere Künstler, die sich bewerben dafür. Am Ende ist ein total kreatives, offenes Projekt, das online jetzt mal vorangetrieben wird, wo man jederzeit einen Text hinschicken kann, ob der am Ende veröffentlicht wird oder nicht. Das ist natürlich, es ist ein kuratiertes Werk am Ende. Ja. Ne?
Und auch irgendwo zweitrangig, wie ich finde. Also ich meine, ich habe mich auch viel umgehört um solche Projekte, so, wo ich so ein bisschen Fuß fassen kann und war letztlich auch um jede Art der kreativen Beschäftigung ja froh. Also und dann versteht man auch, also ich würde jetzt, wenn ihr euch einen Text hinschickt, und man kann ja vermutlich auch so ein bisschen Client irgendwie dafür aufrufen, wenn da jemand Interesse hat, sich da irgendwie bei euch umzuschauen und sich das Ganze mal irgendwie zu Gemüte zu führen. Aber allein die Beschäftigung selbst so ist doch irgendwie so das eine Gewonnene und das Verständnis dafür, wenn es dann doch nicht veröffentlicht wird, ist ja dann doch was anderes.
Also ja, also wir werden alle Texte veröffentlichen online, in einem Online-Projekt, aber wir werden vermutlich nicht alle Projekte in ein Buch packen.
Ja.
Also vermutlich, wer weiß jetzt schon, was dann passiert.
Ja.
Es ist ein offenes Projekt, es ist halt sehr liquide und wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt, wie viele Texte kommen. Bis jetzt sind wir echt ganz schön happy damit, weil es toll anläuft und gut funktioniert. Cool. Und es ist halt irgendwie so einfach die Erweiterung zu unserem Locked-In-Locked-Out-Projekt.
Ja. Ich zitiere da, würde ich ganz, ganz frech irgendwie draus. Ich glaube, das war genau in dem Vorstellungsartikel auch mit: Wir ziehen die Feder während des Shutdowns auf und lassen sie danach mit einem Knall los.
Mhm.
So, das fand ich irgendwie auch sehr, sehr bezeichnend, irgendwie auch eben für die beiden angesprochenen Projekte und für viele andere auch. Ich habe für mich selber auch festgestellt, irgendwie, du hast es vorhin selber schon genannt, Pop, Rot, Weiß, ihr plus viele andere Initiativen auch, kann man sich definitiv irgendwie so auch ohne Berührungsängste einfach mal dran wenden, also an alle Kreativlinge da draußen, die jetzt irgendwie sich denken so, passiert da nichts. Nee, einfach umhören und ohne Berührungsängste, wie es ich bei dir auch gemacht habe, einfach anschreiben, mal kurz quatschen und dann entsteht eben auch genau sowas und man kann sich irgendwie vielleicht auch mal für was Neues begeistern. Also wir sind ja nicht ganz untätig und lassen dann vermutlich irgendwie so zum Ende des Shutdowns das Ganze auch mit einem Knall wieder los.
Genau, ja. Also dein Bild, dein Zitat gerade eben, das war eben eine Metapher von Marian,
ja.
Von unserem Kunstkolumnisten Marian. Und ja, das trifft es doch ganz gut. Also wir hoffen natürlich, dass das nicht, klar hoffen wir, dass es so eine schleichende Verbesserung geben wird, sobald es angemessen ist, ja. Und aber am Ende muss doch in allen Bereichen eine knallende Party her.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch richtig Bock drauf.
Ich habe auch Bock drauf. Und auch die Rakete wirbt ja auf ihrem Crowdfunding-Projekt auch mit einer ganz großen Eröffnungsparty und so. Ich glaube, das ist genau die Nummer, ja. Wir brauchen ganz viele große Eröffnungspartys wieder danach.
Ja.
In allen Bereichen, ja, und in allen Formen.
Ich freue mich jetzt schon auf den Kater auf jeden Fall. Es wird übel, aber es wird okay. An der Stelle vielleicht irgendwie so nochmal irgendwie an alle, die sich noch nicht irgendwie imstande gefühlt haben oder sich noch nicht irgendwie bewusst waren, dass man sich denn da umhören kann. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, die regionale, die eigene Szene zu unterstützen. Unter anderem sammelt ihr die auch, diese Projekte. Einfach nur zu gucken, welche Förderinitiativen gibt, die ich als Otto Normalverbraucher sonst am Samstag vielleicht irgendwie beim 12. Jägermeister Wein an der Theke lasse. Ob das die Kulturliga ist mit ihren Geistershows irgendwie oder ja letztlich jede Art Spendenaufruf. Ich habe zum Beispiel beim Tellerrand bei der Gastro jetzt irgendwie auch mitgewirkt, habe mir dann ein T-Shirt gekauft. Und habe dazu beigetragen, dass so eine von den Städten, wo ich gerne meinen Kaffee und mein Bierchen trinke, irgendwie so auch weiter bestehen kann. Also da einfach mal umhören. Letztlich müssen wir zusammenhalten, dass eben genau diese Art der Kultur irgendwie bei uns auch in Nürnberg bestehen bleibt. Ja, so sehr wir uns das Ende herbeisehnen der ganzen Krise, so traurig bin ich, dass unsere Folge so langsam zum Ende kommt. An der Stelle an dich nochmal vielen lieben Dank fürs Kommen. Es war mir ein großes Fest. Wie gesagt, wir haben schon klein angekündigt. Wir haben noch weitere Pläne, wie wir zusammen weiterarbeiten können. Egal wie das in welcher Form aussehen wird, werden wir sehen. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ich hoffe, wir haben ein paar Leute erreicht, die Kurt vielleicht noch nicht so in ihrer Form gekannt haben, die sich jetzt mal auf der Seite so ein bisschen umschauen, eure Projekte vielleicht weiter fördern und das Interesse ein bisschen geweckt haben und dich und deine Person kennengelernt haben. Ansonsten, wie gesagt, von meiner Stelle vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht nochmal ein kurzes Cheers an der Stelle. Wir haben fast ein bisschen frech wenig Wein getrunken, aber mal gucken, vielleicht haben wir noch ein bisschen Smalltalk-Zeit und trinken vielleicht noch ein Gläschen. Und ich muss natürlich noch den Hund in seinem Drachenkostüm sehen. Aber wie gesagt, Lampe, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Ja, vielen Dank, wirklich. Ich hatte sehr viel Spaß und ich bin noch ein paar Dinge nicht losgeworden, von denen ich befürchtet habe, ich müsste sie loswerden, dass ich.
Das hört sich aber gut an.
Dass ich bis zu meinem 14. Lebensjahr im Winkler der Posaunenchor gespielt habe.
Das haben wir davor besprochen.
Ich habe extra noch erwähnt, weil ich gehofft habe, es wird hier noch gedroppt, damit ich ein bisschen Coolness abbekomme.
Ein bisschen Coolness als Posaunenspieler, ja.
Und ich muss auch noch erwähnen, ich bin vor allem deswegen kein leidenschaftlicher Fußballfan. Ich wurde ja vorhin von dir gefragt.
Ja.
Weil meine private Fußballkarriere ein Debakel war.
Oh, wir sind uns tatsächlich in zwei Dingen einig und es sind genau die beiden. Weil wir haben immer so kurze Vorgespräche vor dem Podcast, natürlich, um so ein bisschen warm zu werden. Und Lampe hat die Instrumente bei mir im Zimmer hier angesprochen und dann musste ich irgendwie traurigerweise auch beklemmend feststellen, ich mache nicht mehr so viel Musik. Jetzt sagst du das mit Fußball, ich habe auch meine Fußballkarriere erst vor kurzem wehmütig so ein bisschen an den Nagel hängen müssen und nicht mehr für meinen Heimatverein kicken zu können. Grüße an der Stelle, falls jemand zuhört, TSV Langenzenn. Aber
Grüße an TSV Winkelheit.
Grüße an den TSV Winkelheit. Vielleicht habe ich sogar gegen die mal gespielt, wer weiß.
Weißt du, wer bei uns gespielt hat?
Nee.
Winkelheit, der Tom Beck.
Warte mal, Tom Beck?
Aha,
ist er jetzt nicht bei diesem ganz komischen ProSieben-Format? Hat er nicht da irgendwas
gemacht? Ja, dieser maskierte Depp.
Ja, ja, ja.
Der maskierte Depp. Aber der auch bei Cobra Dingsbums mitgemacht hat.
Ja, ja, so, ja.
Tom Beck aus Franken hat in Winkelheit Fußball gespielt.
Ja, also, guck mal. Sind wir sehr froh, dass du ihn im Training nicht über die Knöchel gebrochen hast.
Ah, ich war zu alt für ihn. ich war vor ihm. Ich habe lange davor aufgehört.
Okay, ja, dann können wir trotzdem von Glück reden, was würden wir ohne Tom Beck machen?
Ja, ohne Tom Beck wäre ich jetzt vielleicht der maskierte Sänger.
Ich habe keine Ahnung. Dann bin ich auch froh, weil ansonsten gäbe es nämlich kein Kurt mehr gesehen.
Grüße an Tom Beck und an die Marie. Und Marie und Tom Beck wird für mich auch funktionieren.
Ja?
Ja, schon.
Okay, alles klar. Wie gesagt, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. An der Stelle nochmal ein Cheers.
Nochmal ein Cheers und ihr lieben Podcast-Freunde da draußen, denkt dran, ohne Kurt wäre das wirklich unfassbar kacke hin.
Das wäre echt sehr
kacke. Denkt dran. Ja.
Schaut bei Kurt vorbei. Freut euch auf die Sonderausgabe. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Jetzt gibt es, wie versprochen, noch das Kurzinterview mit der Marching Corona Band auf meinem Gehsteig vor meiner Wohnung, mit einer kurzen musikalischen Einlage natürlich der Band. Hört dann nochmal kurz rein, was die Band zu erzählen hat. Und ansonsten bleibt gesund, zeigt euch solidarisch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Besonderen Kurzinterview von 2 Flaschen Wein. Deshalb besonders, da wir nicht wie sonst bei mir im Wohnzimmer sitzen, sondern auf dem Bürgersteig direkt vor meiner Wohnung. Der Grund dafür ist The Marching Corona Band. Und was diese Band so besonders macht, erzählen uns Niki, Lorenz und Jonathan. Würde ich ganz direkt einfach frei raus, was zum Teufel machen wir hier außen auf der Straße?
Naja, auf der Straße sind wir, da wir hier einen Mindestabstand von 2 Meter halten können, was drinnen wahrscheinlich nicht möglich wäre. Wir laufen ansonsten einfach durch die Gegend, spielen Musik, damit die Leute sich unterhalten fühlen, die in kleinen Wohnungen ohne Garten oder ähnlichem.
Ohne Radio.
Ohne Radio.
Ja. Eure Band, wie viele seid ihr? Ihr seid zu zweit, die spielen, und Niki ist noch dabei, so für das ganze Public Management.
Ja, also wir sind einmal der Lorenz natürlich, der spielt das Sousaphon, ich bin der Jonathan, ich spiele die Posaune. Wir haben uns das eigentlich, also er hat sich das eigentlich ausgedacht, das Ganze, und er hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen, habe natürlich ja gesagt. Dann waren wir das erste Mal alleine unterwegs, nur zu zweit. Die Niki ist dann dazugekommen und hat uns quasi gezwungen, einen Instagram-Account zu machen.
Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte mit dem Gezwungen.
Und, ja, und dann seitdem ist sie auch dabei und filmt und läuft immer mit und managt quasi
unsere
Social-Media-Account und alle Interviewanfragen und sowas. Macht alles die Niki.
Seit wann macht ihr das jetzt so in der Konstellation?
Das machen wir jetzt so circa seit 2 Wochen, also seit dem 30. März. Das war das erste Mal, als wir losgelaufen sind. Und genau, und seitdem laufen wir halt so alle 2 Tage eigentlich rum, manchmal auch mit Unterbrechung. Also jetzt momentan laufen wir gerade echt alle 3 Tage durch,
ja,
weil wir so lange nicht mehr laufen konnten wegen Ostern.
Okay.
Genau.
Und ihr kennt euch von der Uni oder so selber schon in der Band gewesen? Wie kam es jetzt zu konkret dieser Konstellation?
Also der Lorenz und ich, wir kennen uns schon seit der 7. Klasse in der Schule, also wir sind schon Schulfreunde gewesen, haben da schon sehr viel Musik zusammen gemacht, auch in dieser Duettkonstellation. Konstellation. Und die Niki ist Tanzlehrerin im Tanzzentrum Krebs und da macht der Lorenz seine Ausbildung zurzeit und daher kennen die beiden sich.
Ah, okay, nice. Wo wart ihr bis jetzt überall so? In welchen Stadtvierteln unterwegs? Weil ihr vorhin gemeint habt, irgendwie ihr wechselt immer wieder, aber ohne konkreten Plan, glaube ich, ne?
Also wir entscheiden immer am Tag vorher, wo wir hingehen wollen. Einfach nur, weil die Jungs sich so ungern entscheiden und ich immer meistens Druck mache, so die Leute, wo gehen wir jetzt morgen hin? Ja, manchmal entscheiden wir auch erst an dem Tag selber, genau. Und ja, wir waren jetzt so Rennweg unterwegs. Gossenhof waren wir jetzt auch schon mal, eben heute nochmal. Extra für dich quasi.
Oh, vielen Dank,
richtig,
ich bin geehrt.
Genau, und wo waren wir noch unterwegs? St. Johannes waren wir unterwegs schon 2-mal, in der Südstadt waren wir auch schon unterwegs. Wir waren auch schon in Fürth beim Klinikum, und haben da quasi in Absprache da mit den Leuten quasi gespielt für die
Patienten. Haben die euch angefragt? Sorry, dass ich unterbreche, aber haben die euch angefragt oder habt ihr gesagt, so, das machen wir jetzt einfach fürs Krankenhaus?
Also wir haben einen guten Freund von uns, der Bene von Zunugal World, der macht quasi unsere coolen Hemden quasi.
Okay.
Der ist der Gründer. So Fairtrade.
Da kann man ruhig ein bisschen Werbung machen, das macht nichts.
Genau, richtig, das ist immer so. Deswegen tragen wir die Hemden ja auch brav. Genau, und der arbeitet da momentan als Werkstudent, weil sein Vater dort Arzt ist.
Okay.
Und der hat das quasi so ein bisschen gedeichselt und halt eben so dadurch als Osterüberraschung quasi.
Ah, okay, sind wir dahin. Cool. Ja.
Genau.
Ah, perfekt. Was war so bis jetzt so die verrückteste, weirdeste, seltsamste oder auch schönste Reaktion, die ihr bekommen habt von den Bewohnern?
Also die seltsamste war definitiv hier in Gossenhof, als wir das letzte Mal gelaufen sind. Das war hier gleich um die Ecke. Hat einer das Fenster aufgemacht, hat rausgerufen, gleich setzt was, hat dann das Fenster demonstrativ zugeknallt und die Jalousien runtergelassen.
Ja, wir sind genau. noch in Bayern hier, ne?
Also ja, genau, eben. Das geht ja hier an sich gar nicht. Und ansonsten war so das Schönste, war ein Freibier in der Frankenstube, würde ich sagen. Da sind wir vorbeigelaufen und der Wirt kam raus und hat Bier gefragt und hat uns daraufhin allen Freibier im Stehen natürlich, weil es to go sein musste, weil wir uns nicht reinsetzen durften.
Ja, so wie unser Bierchen jetzt hier halt
genau,
auch.
Ne? Genau.
Eine ganz, ganz große Ausnahme. Jetzt, obwohl der Podcast zwei Flaschen Wein heißt, gibt es ausnahmsweise mal Bier. Aber das wäre auch zu umständlich gewesen. Warum muss ich hier für jeden jetzt zwei Flaschen? Ja, für jeden zwei, ja gut. Ich will auch hier gar nicht wirklich viel länger aufhalten, weil ihr habt ja einen Auftrag zu erfüllen, durch die Gegend zu marschieren, den Leuten irgendwie ein bisschen Musik vor die Haustür zu bringen. Von meiner Seite auf jeden Fall größten Respekt für das Projekt, ist mega cool. Ich bin auch hoffentlich noch nicht heute das letzte Mal aufmerksamer Hörer, vielleicht bin ich ja zufällig in einem anderen Viertel noch. Meine letzte Frage wäre jetzt noch, habt ihr schon irgendwie ansatzweise eine Idee oder einen Plan, was nach der Corona-Krise, auf die wir alle irgendwie hoffen, dass sie bald zu Ende ist, ob es irgendwie in irgendeiner Form weitergehen könnte?
Hoffentlich in irgendeiner Form irgendwie schon. Ist allerdings ein bisschen schwierig, weil Jonathan in Würzburg Posaune studiert und wir halt eben hier in Nürnberg sind. Ja. Und damit wird es jetzt auch schon schwierig ab Montag, weil dort wahrscheinlich die Uni von Jonathan weitergeht. Wissen wir noch nicht. Also ist noch nichts Offizielles raus, ob es stattfindet oder nicht. Wahrscheinlich wird es sich dann tendenziell auf Wochenenden verschieben und eben nicht mehr unter der Woche, weil er dann in Würzburg sein muss. Ja.
Gut, aber selbst wenn der Corona vorbei ist, so blöd wie es klingt, aber wir hoffen mal irgendwie, dass ihr nicht nochmal irgendwann durch die Straßen ziehen müsst, ne? Sondern vielleicht auch mal irgendwie die Kleinkunstbühne in Nürnbergs bespielen könnt.
Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Ja, haben wir uns jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Wir leben da mit der Band eigentlich im Hier und Jetzt gerade.
Ja, perfekt. Ja, dann vielen Dank euch auf jeden Fall für den kleinen Einblick. Mille grazie. Danke euch.
Gerne.